Liebe Gemeinde und liebe Gäste, ich freue mich heute an diesem Festtag wieder hier zu sein und in dieses volle Gotteshaus hineinblicken zu können. Mich fasziniert es immer, wenn ich eine Kirche besuche, etwas von der Geschichte dieser Kirche zu erfahren. Bei einem schönen Gotteshaus interessiert mich zum Beispiel auch die Bauphase besonders. Ich frage mich dann, was haben die Menschen damals eigentlich gedacht und geglaubt, als sie das gebaut haben? Was sagt ihr Baustil aus über ihre Beziehung zu Gott und zueinander? Welche Erfahrungen stecken dahinter? Wir wissen, dass es Kirchen gibt, an denen haben manche Künstler ihr Leben lang gebaut und manch einer hat vielleicht die Fertigstellung der Kirche selbst gar nicht mehr erlebt. Es ist so knapp 2 Jahre her, dass ich das erste Mal hier vor dem Gemeindehaus, vor der Kapelle in Oberhausen stand. Und ich muss zugeben, ich war schon auch ein bisschen erstaunt. So eine kleine Kirche mitten in einer Wohnsiedlung drin, das war für mich in Erwartung so baptistischer Gemeindehäuser etwas unerwartet. Und wenn man dann hineinkommt in diese Gemeinde, dann hat das durchaus auch ein gewisses kirchliches Flair. Was steckt dahinter? Was haben sich die Leute dabei gedacht? Welche Geschichten haben sich hier zugetragen in dieser Gemeinde? Auch eine Frage, der ich so ein bisschen anlässlich dieses heute 125-jährigen Jubiläums nachgegangen bin. Und dankenswerterweise gibt es ja auch eine Chronik der Gemeinde. Die Gemeinde selber, deren 125-jähriges Jubiläum wir heute feiern, ist etwas älter als das Gemeindehaus. Das wurde nämlich im Jahr 1907 errichtet. Im Zweiten Weltkrieg beschädigten Bombenangriffe das Haus sehr stark. Und durch viel Eigenarbeit und Engagement der Gemeindemitglieder damals konnte das Gemeindehaus nach dem Krieg wiederhergerichtet werden. An manchen Stellen damals gewiss notdürftig, denn das große Geld fehlte. Und doch so, dass Gottesdienste darin gefeiert werden konnten und dass Menschen hier zum Glauben fanden. Und es war damals eine, wenn ich das richtig sehe, eine größere Gemeinde, als wir heute hier zusammen haben mit etwas über 200 Mitgliedern auch. Ende der 60er Jahre, so habe ich nachgelesen, war es dann soweit. Eine große Renovierung inklusive mancher Neugestaltung und Modernisierung fand statt. Und ganz spannend fand ich, was die WAZ am 12. Oktober 1968 schrieb. Das Gotteshaus strahlt jetzt eine so große innerliche Wärme aus, dass man sich in ihm wie zu Hause fühlen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob das einer aus der Gemeinde geschrieben hatte, aber so stand es in der Zeitung. Und dann hervorzuheben ist auch die Neuverglasung der 12 Kirchenfenster. Die urchristlichen Symbole, Kreuz, Fisch und Schiff, schmücken das Fenster am Eingangsportal. Wenn ihr euch umdreht, könnt ihr das vielleicht da vorne sehen, sonst nachher beim Rausgehen. Das Fenster an der Empore, also von mir aus da oben, soll die von oben hereinfallenden Sonnenstrahlen symbolisieren. Die Fenster im Kirchenschiff, die könnt ihr jetzt alle sehen, sind himmelblau, sehr symmetrisch gehalten und haben einen durchgehenden Mittelstreifen. Dieser soll die Verbindung zu Gott darstellen. Das wird auch noch durch einen von oben eingearbeiteten Kelch verdeutlicht. Ja, was steckt dahinter? Was für eine Geschichte hat sich ereignet? Ich denke, wir kommen im Laufe des Tages, im Nachmittag, vielleicht auch noch mal ins Reden über Geschichte und Geschichten hier aus der Gemeinde und ins Erinnern. Diese Fragestellung aber ist nicht neu. Was steckt dahinter? Was für eine Geschichte hat sich ereignet? Auch die Menschen im alten Israel haben sie sich gestellt. Sie haben sie sich gestellt, als sie an der Kultstätte Bethel vorbeikamen. Nein, das war keine prachtvolle Kirche damals, die über mehrere Jahrzehnte aufgebaut worden ist. Es handelte sich eher um ein Denkmal, ein paar aufgerichtete Steine. aber ein Ort, an dem damals schon über viele Jahre hinweg gebetet wurde. Menschen aus dem ganzen Land machten regelrechte Wallfahrtsreisen dorthin. Und damit die Geschichte der Entstehung dieses Ortes, der Einkehr und des Gebets nicht in Vergessenheit geriet, erzählte man sich die Geschichte immer wieder. Also, ich stelle mir das ungefähr so vor. Da ist ein Vater mit seinen Kindern unterwegs auf dieser Wallfahrtsreise nach Bethel. Und dann kommt die kleine Hanna zu ihrem Vater gelaufen und fragt: Papa, wie war das nochmal mit Bethel? Warum ist das hier ein besonderer Ort? Und dann fing der Vater an zu erzählen und sagte: Ihr wisst doch, Kinder, ich habe euch doch schon öfters von Jakob erzählt, einem unserer Vorfahren. Ihr wisst, dass dieser Jakob durch eine List den Erstgeburtssegen von seinem Vater Isaak erschlichen hat. Ein Segen, der eigentlich seinem Bruder Esau zustand. Was ist das denn, ein Erstgeburtssegen? Fragt der Jüngste, der kleine Gideon. Und der Vater antwortet geduldig: Nun, das ist so etwas wie ein besonderes Geschenk, das der Vater nur einmal machen kann. Und Isaak hatte sich das bis zu seinem Lebensende aufgehoben. Es heißt so viel wie: Ich gebe den Segen weiter, den Gott mir gegeben hat. Den Schutz, die Hilfe, die Kraft von Gott. Nun also, Jakob hatte diesen Segen bekommen. Sein Bruder Esau war sehr böse darüber und wollte ihn deswegen umbringen. Jakob ergriff die Flucht und machte sich auf den Weg zu Laban, dem Bruder seiner Mutter Rebekka, der in Haran lebte. Unterwegs hatte er ein besonderes Erlebnis. Und das ist die Geschichte von Bethel. Und ich lese uns jetzt den Bibeltext für diese Predigt. Er steht in 1. Mose 28, 10 bis 22. Jakob machte sich auf den Weg von Beersheba nach Haran. Er kam an einen Platz und übernachtete dort, weil die Sonne gerade untergegangen war. Hinter seinen Kopf legte er einen der großen Steine, die dort umherlagen. Während er schlief, sah er im Traum eine breite Treppe, die von der Erde bis zum Himmel reichte. Engel stiegen auf ihr zum Himmel hinauf und andere kamen auf die Erde herunter. Der Herr selbst stand ganz dicht bei Jakob und sagte zu ihm: Ich bin der Herr, der Gott deiner Vorfahren Abraham und Isaak. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Sie werden so unzählbar sein wie der Staub auf der Erde und sich nach allen Seiten ausbreiten, nach West und Ost, nach Nord und Süd. Am Verhalten zu dir und deinen Nachkommen wird sich für alle Menschen Glück und Segen entscheiden. Ich werde dir beistehen. Ich beschütze dich, wo du auch hingehst, und ich bringe dich wieder in dieses Land zurück. Ich lasse dich nicht im Stich und tue alles, was ich dir versprochen habe. Jakob erwachte aus dem Schlaf und rief: Wahrhaftig, der Herr ist an diesem Ort. Und ich wusste es nicht. Er war ganz erschrocken und sagte: Man muss sich dieser Stätte in Ehrfurcht nähern. Hier ist wirklich das Haus Gottes, das Tor des Himmels. Früh am Morgen stand Jakob auf. Den Stein, den er hinter seinen Kopf gelegt hatte, stellte er als Steinmal auf und goss Öl darüber, um ihn zu weihen. Er nannte die Stätte Bethel, Haus Gottes. Vorher hieß der Ort Luz. Dann legte Jakob ein Gelübde ab. Wenn der Herr mir beisteht, sagte er, wenn er mich bewahrt auf der Reise, die ich jetzt antrete, wenn er mir Nahrung und Kleidung gibt und wenn ich wohlbehalten wieder nach Hause zurückkomme, dann soll er allein mein Gott sein. Hier an dieser Stelle, wo ich den Stein aufgestellt habe, soll dann ein Heiligtum für ihn errichtet werden. Von allem Besitz, den er mir schenken wird, werde ich ihm den zehnten Teil geben. Eine merkwürdige, ja geradezu verrückte Geschichte. Mitten auf der Flucht vor seinem rachsüchtigen Bruder, irgendwo im Niemandsland, fernab von zu Hause, hat Jakob einen Traum. Nun ja, Träume an sich sind nichts Besonderes. Jeder von uns hat Träume, in der Nacht mehrfach. Meistens erinnern wir uns nur nicht daran. Und manchmal sind es auch eher Albträume, die wir haben. Träume mit wilden Verfolgungsjagden, mit Stürzen in bodenlose Tiefen. Wer kennt das nicht? Träume, nach denen man schweißgebadet mitten in der Nacht aufwacht. Ich hätte mir gut vorstellen können, dass Jakob auch solche Träume hatte. Er war auf der Flucht vor seinem Bruder, er hatte Angst um sein Leben. Aber in dieser Nacht hat Jakob einen anderen Traum. Ein Traum, in dem er den Himmel offen sieht. Eine Leiter reicht vom Himmel bis zur Erde. Und auf dieser Leiter gehen Engel rauf und runter. Und dann ist Gott da, der spricht mit Jakob. Und was Gott zu sagen hat, ist von größter Bedeutung. Gott sagt ihm, Jakob soll das Land erhalten, auf dem er sich gerade befindet. Gott will ihm viele Nachkommen schenken. Und durch Jakob soll ein Segen für die ganze Welt entstehen. Und Gott verspricht seinen Schutz. Er verspricht, dass Jakob das Land, die Heimat, die er nun verlassen muss, eines Tages wiedersehen wird. Träume sind Schäume, denkt mancher vielleicht. Andere mögen dem Jakob vielleicht sogar unterstellen, dass ihm seine eigenen Wünsche zu sehr zu Kopf gestiegen sind, sodass er nun auch noch nachts davon träumt. Aber Jakob ist sich sicher, in diesem Traum ist mir Gott erschienen. Der Gott meiner Väter Abraham und Isaak. Ein Gott, den ich bisher nur vom Hörensagen kannte. Und nun hat Jakob diesen Gott wirklich erlebt. Und er erschauert im Nachhinein und merkt, so dicht sind sich Himmel und Erde. Hier berühren sich Himmel und Erde. Der Traum hat direkte Auswirkungen auf das Leben von Jakob. Er errichtet eine Gedenkstätte, einen Ort, wo ihm Gott erschienen war und nennt diese Stätte Bethel, Haus Gottes. Und dann legt er sogar ein Gelübde ab. Wenn sich der Traum als wahr erweist, wenn Gott wirklich ihm auf seinem Lebensweg Schutz und Geleit gibt, dann, so verspricht Jakob, will ich diesen Gott der Väter auch zu meinem Gott machen. Und dann will ich den zehnten Teil von allem, was ich habe, Gott zur Verfügung stellen. Die Kinder haben mit großen Ohren zugehört, wie ihr Vater diese Geschichte erzählte. Es entsteht eine Pause. Und dann fragt Hannah, ach, jetzt verstehe ich, weil Jakob damals den zehnten Teil von dem, was er hatte, Gott gegeben hat, darum machen wir das heute auch noch so mit dem zehnten? Genau, nickt der Vater. Ich weiß nicht, ob es sich so zugetragen hat, aber es könnte sich so zugetragen haben in einer Zeit, als man sich die biblischen Geschichten noch erzählte. Und das hat man über mehrere hundert Jahre getan, bevor es dann die Chronisten aufgeschrieben haben und es später zu einem Teil der Bibel wurde. Mich hat an diesem Text besonders die Geschichte von der Himmelsleiter angesprochen. Himmel und Erde scheinen normalerweise so weit voneinander entfernt zu sein. Gott scheint oft so weit weg von uns Menschen zu sein, das spüren wir gerade in Notsituationen, in Krisen und in Kriegen dieser Welt. Aber in diesem Bild von der Himmelsleiter entsteht der Eindruck einer Verbindung. Himmel und Erde berühren einander. Gott ist den Menschen nah. Was passiert, wenn es zu dieser Verbindung kommt? Was passiert, wenn es zu einer Berührung zwischen Himmel und Erde kommt? Ich bin dieser Frage anhand des Textes nachgegangen und möchte euch drei Antworten vorstellen. Das erste, wo sich Himmel und Erde berühren, da begegnet Gott den Menschen. Jakob hat sich die Begegnung mit Gott nicht erträumt. Gott selbst hat die Initiative ergriffen und hat im Traum zu Jakob gesprochen. Das ist ein wichtiger Unterschied. Manche Menschen meinen, Gott sei ja lediglich eine Vorstellung, ein menschliches Gedankenkonstrukt, vielleicht auch ein Wunschtraum des Menschen. Die biblische Geschichte beschreibt es anders. Jakob ist zwar aufgewachsen in einem frommen Elternhaus, er zeigt aber in seiner Jugend keineswegs ein besonders geistliches Verhalten. Er ist ein Betrüger und er ist ein Muttersöhnchen, so wird er uns vorgestellt. Er legt seinen Bruder Esau rein und haut auch noch seinen eigenen Vater übers Ohr. Ohne mit der Wimper zu zucken, belügt er andere, um selbst einen Vorteil zu haben. So schonungslos offen beschreibt die Bibel den bisherigen Werdegang von Jakob bis zu diesem Tag, an dem Gott ihm im Traum erscheint. Und dann geht die Initiative von Gott aus. Verdient hat sich Jakob das nicht, dass Gott ihm begegnet. Jakob hat sich schlafen gelegt, müde von der Flucht, irgendwo auf einem Stein, der ihm als Kopfkissen dient, mitten in der Wildnis. Ohne Vorbereitung tritt Gott in dieser Nacht in das Leben von Jakob und spricht ihm seine Verheißung zu. Und das, ihr Lieben, das ist typisch für Gott. Er sucht sich nicht die Helden aus, nicht die, die viel vorzuweisen haben, die Menschen ohne Fehl und Tadel. Er wählt Menschen aus, die deutliche Schwächen haben. Und das zieht sich wie ein roter Faden auch sonst durch die Bibel. Abraham, Mose, David, Petrus, wenn wir uns die Lebensgeschichten anschauen, es sind alles welche von Menschen, die ihre Fehler hatten, ihre Ecken und Kanten, Menschen, die auch Sünder waren. Aber Gott hat sie ausgewählt, um mit ihnen seine Geschichte zu schreiben und sein Reich zu bauen. Wenn man sich mit der Geschichte der Gemeinde Oberhausen beschäftigt, dann tauchen da auch nicht nur Heldengestalten und Heldengeschichten auf. Das fiel mir auf beim Lesen der Chronik. Es waren Menschen, die geprägt waren von ihrer Erziehung, von ihrem Umfeld und von ihrer Zeit. Manchmal auch geprägt von einer Gesetzlichkeit, über die wir heute nur den Kopf schütteln können. Da gab es zum Beispiel eine Gemeindestunde, in der Geschwister ermahnt wurden, weil sie an einem Nachmittag in einem Café erwischt worden waren. Und als man sie dann zur Rede stellte, sagten sie einfach, sie hätten sich gar nichts dabei gedacht. Und dann heißt es, hätte es mehrere Brüder gegeben, die sie deutlich ermahnt hätten, sodass sie nun am Ende dann um Vergebung gebeten hätten in der Gemeinde. Tja, stellt euch vor, keiner von euch wäre wahrscheinlich mehr in der Gemeinde jetzt, ne? Aus dem Wunsch, anders zu sein als die Welt, ist manchmal in unseren Gemeinden, und das gilt ja nicht nur für Oberhausen, ist manchmal in unseren Gemeinden eine Gesetzlichkeit entstanden, an der, auch das muss man sagen, an der auch Menschen zerbrochen sind und die Gemeinden verlassen haben. Aber es steht mir und uns nicht zu, jetzt heute hier über Glaubensväter und Mütter zu urteilen. Wir wissen selber um unsere eigene Begrenztheit und Fehlerhaftigkeit. Und ich frage mich manchmal, was wohl so in 50, 100 Jahren erzählt wird über uns. Und ob es das nicht auch gibt, dass andere dann über uns den Kopf schütteln werden und sagen, meine Güte, was die damals gedacht und gemacht haben, das ist ja unglaublich. Ein zweiter Gedanke, wo sich Himmel und Erde berühren, hören Menschen die Zusage Gottes. Du bist begnadigt, du bist geschützt, du bist gesegnet. Das ist schon sehr beachtlich, was Gott Jakob, diesem Betrüger an Verheißungen, alles so mit auf den Weg gibt. Und diese Segensworte, die gelten ja nicht nur für Jakob, sie gelten dem Volk Israel. Das hat sie immer auch auf sich bezogen, zu Recht, denn nachdem Gott Jakob noch einmal begegnet ist und es mit ihm zu diesem legendären Kampf am Jabbok gekommen ist, da bekommt er einen neuen Namen, er heißt Israel. Und die Verheißung des Textes, dass Gott sein Volk annimmt, dass er es schützt, dass er ihnen das Land zurückgeben wird, dass er es segnen wird und zu einem Segen für andere machen will, all das sind Verheißungen, die gelten eben auch dem Volk Israel. Paulus führt das später im Neuen Testament noch weiter, nennt die Gemeinde das Volk des Neuen Bundes und sagt dann auch, diese Verheißungen des Alten, die reichen dann auch noch weiter, die gehen auch bis in die Gemeinde hinein, bis zu den Christen. Und das heißt, sie gelten auch für uns. Diese Zusagen, die hier gemacht werden, du bist begnadigt, du bist geschützt, du bist gesegnet. Wenn man das mal so erlebt, und ich denke, viele kennen das aus ihrem Leben und einige haben das vorhin schon ja auch zeugnismäßig gesagt, diese leise Stimme im Inneren zu hören, vielleicht gerade in einer Situation, wo man sich nicht so gut und so stark fühlt, vielleicht in einer Situation, wo man schuldig geworden ist und dann merkt man auf einmal, da ist ein Gott da, der trotzdem Ja sagt zu einem, der einen liebt, so wie man ist, der einen annimmt mit den Ecken und Kanten. Vielleicht kann man sich das manchmal selber gar nicht sagen, dann braucht man eine Predigt, die einem das zusagt oder einen anderen aus der Gemeinde, einen Menschen, der einem das sagt. Du bist geliebt, so wie du bist. Du darfst aufatmen, du darfst neu anfangen. Oder manchmal sind wir vielleicht auch ähnlich wie Jakob verzweifelt vor Angst. Jakob hatte Angst vor der Rache seines Bruders. Was ist bei uns die Angst? Vielleicht die Sorgen um den Arbeitsplatz oder um Geld, um die eigene Gesundheit, um die Familie. Und dann die Zusage von Gott, ich bin bei dir, wohin du auch gehst. Ich will dich behüten, ich werde dich nicht verlassen, auch nicht in Krankheit und auch nicht in Tod. Und solche Sätze, die kann man sich nicht selber einreden. Wir brauchen das immer wieder, dass andere da sind, die uns das zusagen. Wir brauchen es immer wieder, dass wir dieses Wort Gottes hören und aufnehmen können. Manchmal gibt es auch Situationen, da machen wir uns vielleicht Gedanken darüber, ob unser Leben überhaupt so Segensspuren hinterlassen hat oder ob wir letztlich irgendwann mal von dieser Erde gehen und es bleibt eigentlich nichts von uns übrig. Jakob hat sich vielleicht gefragt, was habe ich eigentlich davon gehabt, dass ich mir den Segen meines Vaters erschlichen habe. Nun bin ich auf der Flucht, ein Leben fernab der Heimat, ohne Hoffnung auf Versöhnung mit dem Bruder. Ich denke, all diese Fragen sind ihm auch durch den Kopf geschossen und müssen ihm manche schlaflose Nacht bereitet haben. Und vielleicht kennt ihr auch solche schlaflosen Nächte oder Tage. Wir sehen nur das, was wir falsch gemacht haben, wo wir versagt haben, zum Beispiel in der Erziehung der eigenen Kinder, im Umgang mit anderen Menschen. Und wir fragen uns manchmal, war das alles vergeblich? Und dann ist es so wichtig, dass uns Gott durch sein Wort, sei es durch die Predigt oder durch einen anderen Menschen, deutlich macht, trotzdem, du bist gesegnet und durch dich werden andere gesegnet. Das kann man sich schlecht selber sagen, es muss einem gesagt werden. Und ich sehe das als eine Chance der christlichen Gemeinschaft, auch hier in Oberhausen, einander immer wieder aufmerksam zu machen auf das, was Gott durch Menschen auch bewirkt hat, die Segensspuren aufzuzeigen, die da sind. Einander zu sagen, Mensch, du bist mir in dieser Situation eine Hilfe gewesen, sagt euch das und wartet nicht bis zum Nachruf am Grab mit solchen Sätzen. Ein drittes, wo sich Himmel und Erde berühren, errichten Menschen Denkmäler. Träume sind dann Schäume, wenn sie ohne Folgen, ohne konkrete Auswirkungen bleiben. Aber das ist bei Jakob anders. Nach seiner Begegnung mit Gott im Traum geht er nicht nur getröstet und voller Zuversicht seinen Lebensweg weiter, er errichtet ein Denkmal, eine Gedenkstätte, einen Ort, wo auch noch nach ihm viele Menschen hinpilgern, um Gott anzubeten und ihm Opfer zu bringen. Auch so ein Gotteshaus, eine Gemeinde, ein Gemeindehaus ist im besten Sinne des Wortes ein Denkmal. Und ich hoffe, das ist und bleibt auch hier in eurem Gemeindehaus der Baptisten in Oberhausen so. Wer hier hineinkommt, wird zum Denken aufgefordert. Wer hier hineinkommt, der muss seinen Verstand nicht an der Garderobe abgeben. Denk mal, es gibt einen Gott. Denk mal, dieser Gott hat gute Absichten mit dieser Welt. Denk mal, er braucht dich dazu, um diese guten Absichten umzusetzen. Es ist etwas Besonderes, wenn Menschen ihren Glauben und ihre Erfahrung mit Gott nicht für sich behalten, sondern sie an andere weitergeben. Jakob hätte ja sagen können, schön, dass Gott mir im Traum begegnet ist. Wunderbar, dass er mir so große Verheißungen gegeben hat. All das werde ich von jetzt an in meinem Herzen bewahren. Aber Jakob errichtet eine Gedenkstätte und damit wird seine Erfahrung mit Gott etwas Größeres. Ein Ort, an dem auch andere Menschen Gott erfahren können. Der Ausgangspunkt dafür war Gott. Er ist auf Jakob zugegangen, nicht Jakob auf ihn. Aber dann war es nicht Gott, der eine Gedenk- und Gebetsstätte errichtet hat. Es war Jakob, der das gemacht hat aus Freude und Dankbarkeit hat er diesen Ort Bethel errichtet. Für mich stellt sich daraus die Frage, was haben andere von unserem Glauben an Gott? Was haben andere Menschen von unserem Glauben an Gott? Welche Spuren hinterlassen wir? Welche Denkmäler richten wir auf? Vielleicht ist es die Entscheidung zu einem Engagement in der Gemeinde oder auch in der politischen Gemeinde. Eine Entscheidung, auf jeden Fall am nächsten Sonntag zur Wahl zu gehen. Klammer zu. Eine Entscheidung, sich ehrenamtlich für das Wohl anderer einzusetzen, benachteiligte Menschen, Flüchtlinge aufzunehmen, sich für den Erhalt der Umwelt einzusetzen und so weiter. Aber auch die kleinen Zeichen zählen. Der erste Schritt auf einen anderen Menschen zu, mit dem ich zerstritten bin. Diesen ersten Schritt, der so, so schwer sein kann. Der Besuch oder der Anruf bei jemandem, der einsam ist. Eine Postkarte oder eine E-Mail mit ein paar aufbauenden Worten für jemanden, der gerade traurig ist. Oder ein Kasten Bier, den man auf eine Mülltonne stellt, um einfach mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Und ich weiß, dass ihr als Gemeinde in dieser Hinsicht auf dem Weg seid. Mir wurde von ermutigenden Erfahrungen in den letzten Wochen berichtet. Jetzt stelle ich mir die 175-Jahr-Feier der Gemeinde Oberhausen vor, in 50 Jahren. Die allermeisten, und das ist leider so, die allermeisten von uns werden da nicht mehr dabei sein. Aber, vielleicht ist dann auch so eine Situation da, dass ein Vater oder eine Mutter den Kindern erzählt, wisst ihr was? In diesem Haus habe ich Menschen getroffen, die mir geholfen haben, als es mir schlecht ging, ohne viele Worte. Und dann habe ich gespürt, da ist was anderes da, was sie trägt. Und ich habe angefangen, mich für ihren Glauben zu interessieren. Und dann hat es mich auf einmal fasziniert, von Jesus Christus zu hören. Und heute, da bin ich selber einer, der Gott vertraut und der seine Liebe mit anderen teilen möchte. Liebe Gemeinde in Oberhausen, Gott schenke euch, dass dieser Traum Wirklichkeit wird. Amen.